Die Polizei hat im vergangenen Jahr mehr Gewalttaten erfasst als im Jahr davor. Die Zahl der Fälle ist laut polizeilicher Kriminalstatistik um 1,5% gestiegen. Damit haben die erfassten Gewalttaten einen neuen Höchststand seit dem Jahr 2010 erreicht. Gut 217.000 Fälle. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Auffällig, die Zahl der tatverdächtigen Kinder ist gestiegen um 11%. Der Chef des Bundeskriminalamts München spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung. Auch haben die Behörden mehr ausländische Tatverdächtige bei Gewalttaten erfasst, ein Plus von 7,5%. Die Macher der Statistik weisen aber darauf hin, dass auch der Anteil an Ausländern in der Bevölkerung gewachsen ist. Bundesinnenministerin Faeser kündigt an, null Toleranz bei Gewaltdelikten. Wer sich als Ausländer nicht an die Regeln halte, müsse gehen. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der registrierten Sexualstraftaten um 9,3%. Die Innenministerin hält es für möglich, dass Frauen inzwischen häufiger Anzeige erstatten, daher mehr Fälle erfasst werden.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner dringt darauf, die Ringbahnbrücke der A100 so schnell wie möglich neu zu bauen. Im rbb24-Inforadio hatte er es begrüßt, dass der Bund gestern zugesagt hat, dafür 150 Millionen Euro bereitzustellen. Jetzt müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, betonte Wegner.
Meine Erwartungshaltung ist, dass wir hier wirklich alle Instrumente ziehen, dass die Baumaßnahmen nach Möglichkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen, dass wir schnellstmöglich den Verkehrsfluss wieder sichern. Das geht leider nicht in wenigen Wochen und auch nicht in wenigen Monaten. 2 Jahre wäre eine gute Zeit eigentlich, obwohl das auch schon ganz schön eine Belastung bedeutet, 2 Jahre.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Die Brücke ist seit rund 2 Wochen wegen Schäden komplett gesperrt. Inzwischen ist deshalb auch der S-Bahn-Ring unterbrochen. US-Präsident Trump will seine Zollpolitik weiter verschärfen und heute neue Zölle bekannt geben. Es wird damit gerechnet, dass die USA die Abgaben überall dort anheben werden, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rechnet unter anderem mit Sonderzöllen auf die Einfuhr von Halbleitern, Pharmazeutika und Holz. Morgen treten in den USA außerdem pauschale Aufschläge auf Autoimporte in Kraft. Die IG Metall-Vorsitzende Banner sagte im rbb24-Inforadio, man sei in Deutschland stark abhängig von der Autoindustrie. Um die Auswirkungen zu begrenzen, seien Verhandlungen auf europäischer Ebene wichtig. Außerdem müsse die Autoproduktion in Europa samt Zulieferern unterstützt werden. Bei einer Richterwahl im US-Bundesstaat Wisconsin hat der von US-Präsident Trump unterstützte konservative Kandidat eine Niederlage erlitten. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, gewann die linksliberale Richterin Crawford, obwohl Trumps Regierungsberater Musk den konservativen Kandidaten Schimmel finanziell massiv unterstützt hatte. Bei der Wahl geht es um die Neubesetzung eines Postens am obersten Gericht in Wisconsin. Vom Wahlausgang hing ab, ob das Gericht seine bisherige linksliberale Mehrheit behält oder nach rechts rückt. Sie galt auch als wichtiger Stimmungstest für die ersten 2 Monate von Trumps Präsidentschaft. In einer der größten Milchviehanlagen Brandenburg soll es wiederholt Fälle von Tierquälerei gegeben haben. Das legen Videoaufzeichnungen nahe, die der Tierrechtsorganisation Aninova und der Redaktion rbb24 Recherche vorliegen. Dort ist unter anderem zu sehen, wie Mitarbeitende der Milchviehanlage kranke und lahme Kühe schlagen und treten. Der Leiter des zuständigen Veterinäramtes in der Uckermark sagte dem rbb, es bestehe der Verdacht der Tierquälerei und weiterer Straftaten, man werde Anzeige erstatten. Der Inhaber der Anlage erklärte, es gebe nun arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen mit einzelnen Mitarbeitern. In der Innenstadt von Frankfurt-Oder soll am Morgen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Mehr als 2000 Anwohner mussten deshalb ihre Wohnungen verlassen. Das Wohngebiet Halbe Stadt darf seit 7 Uhr nicht mehr betreten werden, wie eine Sprecherin der Stadt mitgeteilt hat. Von der Evakuierung sind auch ein Ärztehaus, Supermärkte, das Theater Kleistforum und ein Mehrgenerationenhaus betroffen. Mehrere Straßen sind gesperrt. Die 250 Kilogramm schwere Splitterbombe ist vorgestern bei Bauarbeiten entdeckt worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Heute meist sonnig und trocken bei maximal 16 bis 18 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Marzahn 7, in Wannsee 9, in Brandenburg an der Havel 5 Grad und in Forst in der Lausitz 10. Auch morgen überwiegend sonnig mit nur wenigen Wolken bei 19 bis 20 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Caroline Pierich.
Ja, ich bin da und mit mir ist Kailius Kaiser. Der ist auch da und er lacht schon. Wir sind beide sehr fröhlich heute in diese Stunde gestartet. Und werden sehen, ob wir fröhlich bleiben, denn Kailius Kaiser hat eine neue Aufnahme mitgebracht. Mit dem Tenor Jonathan Tetelmann. Und der werden wir uns nach diesem Andante von Johann Sebastian Bach ausführlich widmen.
Thank you.
Die Oboe d'Amore ist ja ausgeklungen, gespielt von Xenia Löffler. Das war das Andante aus einer Triosonate von Johann Sebastian Bach, Triosonate Nummer 4 in E-Moll, ursprünglich für Orgel geschrieben. So, jetzt zur Oper. 12.10 Uhr ist es. Operngesamtaufnahmen. Die erscheinen ja offenbar nur noch wenige überhaupt auf dem Markt. Im DVD-Bereich soll es welche geben, aber kaum noch als bloße Audio- bzw. CD-Gesamtaufnahme. Kai Lührskaiser ist bei mir. Kai, das ist also schon was Besonderes, wenn du jetzt eine Aufnahme mitbringst. Eine Tosca, eine Gesamtaufnahme bei der Deutschen Grammophon.
Gibt es sozusagen gar nicht mehr, ja.
Als Star dieser Produktion dürfte man den Tenor Jonathan Tätelmann ansehen können, oder?
Ja, doch, ja. Das würde man sagen können. Also neben ihm käme höchstens als Blickfang noch der französische Bariton Ludovic Tézier in Betracht. Der singt den Scarpia da und der ist im Schurkenfach derzeit führend. Die Sängerin der Tosca dagegen, so sehr ich sie auch mag, ist international nicht so bekannt, wie man das eigentlich erwarten würde bei so einem Renommierprojekt, worum es sich hier handelt. Was Bände spricht in Bezug auf die Szene, die nämlich im Glamour-Segment der Sopranistinnen derzeit wenig überragende Neuzugänge zu verzeichnen hat. Es handelt sich, und die Rede ist von der italienischen Sopranistin Eleonora Buratto. Sie hat die Tosca letztes Jahr in München in einer Neuproduktion gesungen, in der Bayerischen Staatsoper. Und ich muss sagen, das habe ich gesehen, da war ich begeistert von ihr.
Du sagst, du bist begeistert gewesen von ihr. Aber bevor wir über sie selber sprechen, also diese Sängerin der Tosca, können wir vielleicht mal eine Kostprobe des gepriesenen Tenors Jonathan Tätelmann hören, denn der ist ja gepriesen. Ne?
Ja, durchaus. Bekannt geworden ist Tätelmann hier in Berlin und zwar an der Deutschen Oper durch eine Produktion von Francesca da Rimini. Das ist eine unbekannte Verismo-Oper von Riccardo Zandonai. Und in dieser Oper, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, da war es so, dass in der Szene der Tenor ellenlang angekündigt wird, dass er gleich auftreten wird und zwar als der schönste und bestaussehendste Mann, den man sich nur vorstellen kann. Und Jonathan Tätelmann brachte das Kunststück fertig, vor 3 Jahren war das, diese abstrusen Erwartungen nicht nur optisch, sondern auch vokal überzuerfüllen. A Star Was Born und dieser Cavaradossi hier in der Tosca ist sozusagen die Quittung dieses Erfolgs.
Schleichen wir uns hier raus aus dieser ersten Kostprobe von der neuen Aufnahme der Tosca von Puccini mit Jonathan Tätelmann. Also wie gut macht es denn? Was meinst du?
Also wir hören eine etwas schmal mensurierte, aber umso dramatischer aufdrehende Tenorstimme. Schönes Timbre, wenn auch vielleicht ein bisschen mager. Was mich stört, muss ich zugeben, ist, dass Tätelmann den Mund ein bisschen voll nimmt. Das heißt, er reißt ihn zu sehr auf, er kräht ein bisschen und klingt dann etwas angestrengt. Mhm. Er tut das, um den etwas geringeren Fettgehalt in der Stimme zu überspielen. Und da muss man natürlich sofort sagen, mein Gott, gegen wen hat sich dieser arme Mann nicht auch alles zu behaupten in der Schallplattengeschichte? Pavarotti, Domingo, Bergonzi, Corelli, Di Stefano, die haben ja alle formidable, wichtige Cavaradossis gesungen und sind eigentlich uneinholbar und unwiederholbar. Naja, man hat es eben nicht leicht heute als Tenor.
Du meinst, er hat sich unter Druck gesetzt vielleicht auch, ne?
Durchaus.
Jetzt zur Tosca. Du warst begeistert von dieser Sängerin, das hast du vorhin gesagt, als Eleonora Buratto, die Tosca im vergangenen Jahr in München in einer Neuproduktion sang. Was hat dich so begeistert?
Begeistert hat mich, dass es die erste Tosca war, die so etwas wie Jugend verströmte. Also nicht nur Dievenhaftigkeit und Grandezza und auch Aggressivität, sondern ein fast unschuldiges Moment von Engelsgleichheit. Sogar noch am Schluss, wenn sie sich von der Engelsburg stürzt. Und so eine Tosca, muss ich zugeben, hat es eigentlich noch nie gegeben, die Jugend verströmt. So war es live. Und nun hören wir mal, was davon in der Aufnahme erhalten geblieben ist und sich vor dem Mikrofon auch als solches mitteilt.
Hier gehen wir raus. Du hast bei dieser Sängerin von Jugend gesprochen in Bezug auf ihre Stimme. Also ich möchte ihr nicht zu nahe treten, auf gar keinen Fall, aber ganz so jugendlich klang das jetzt für mich nicht, oder?
Ja, das ist auch genau mein Eindruck. Also wir hören eine runde, blutrötlich timbrierte, elegante, durchaus damenhafte Stimme von vollentwickelter Dramatik. Jugend, so wie ich sie erinnere, aus München höre ich hier überhaupt nicht. Nicht, dass die Sängerin wesentlich älter geworden wäre seit damals, aber sie klingt hier fast maternell in dieser Aufnahme. Der Live-Eindruck findet sich überhaupt nicht wieder, was ein einigermaßen bedenklicher, keineswegs untypischer Befund ist.
Also warum? Also
nicht untypisch deswegen, es liegt, glaube ich, wie ich häufiger hier schon beklagt habe, daran, dass die Stimmen heute zu groß geworden sind. Man legt sehr darauf Wert, in der Ausbildung schon, dass die ordentlich Volumen haben, die Stimme. Und das führt dazu, dass die Stimmen überhaupt nicht mehr objektiv eingefangen werden können von dem Mikrofon. Sie sprengen also eigentlich die technischen Möglichkeiten. Das ist ein vielfach zu beobachtendes Phänomen, weshalb es sogar heute berühmte Starsopranistinnen gegeben hat und gibt, die überhaupt keine Schallplattenkarriere gemacht haben, zum Beispiel Anja Harteros oder Nina Stembe. Schon bei Waltraud Meyer war das im Grunde genommen im Mezzofach der Fall. Ein kurioser Fall und Sachverhalt, wo eigentlich die Entwicklung der menschlichen Stimme die Technik überflügelt und abgehängt hat. Also genau das Umgekehrte von dem, was normalerweise zu beobachten ist.
Eleonora Burato singt hier in dieser neuen Aufnahme der Tosca. Dritter im Bunde dieser neuen Tosca von Puccini ist der französische Bariton Ludovic Tézier. Das ist wohl der italienischste Sänger, der je aus Frankreich kam. So hört man über ihn. Wie macht er sich denn in dieser Fieslingsrolle des Polizeichefs?
Also dieser intrigante und perfide Drahtzieher, den er da singen muss, das ist natürlich nur eine Fingerübung für Tézier. Übrigens, dass er so italienisch klingt, das bedeutet ein sehr körniges, ja vierschrötiges Timbre von großem dramatischem Aplomb. Man muss zugleich feststellen, dass diese Eigenschaften bei Tizier hier relativ überraschungsfrei und pauschal abgerufen werden. So klingen Scarpias halt, würde man sagen. Wir werden es ja gleich hören. Wobei Tizier als Scarpia eigentlich unumwunden eine Art Schlägernatur hervorgeht. Es ist erst kurz vorm vokalen Randalieren und Ausrasten, was der Rolle alle Subtilität und Zweideutigkeit eigentlich wegnimmt und damit auch ein bisschen unter Erwarten bleibt.
Also wir können uns gleich selber von Ludovic Tizier als Scarpia überzeugen, Anführungsstrichen, aber überzeugen ist ja wohl nicht das richtige Wort, denn wenn ich dir zuhöre, dann kann ich wohl feststellen, so besonders blendende Ergebnisse hat diese Aufnahme bislang nicht gebracht.
Nein, überhaupt nicht. Natürlich liegt es an der schier unmenschlichen Konkurrenz, die man da zu fürchten hat. Also im Fall des Scarpia so Leute wie Tito Gobbi oder Bastianini oder sowas. Und bei der Tosca Andrea Callas oder Leontine Price sollte man hier gar nicht erst denken. Dagegen kommen die hier, so leid es mir tut, alle nicht an.
So, Caelius Kaiser zieht kein wirklich grandioses Resümee aus dieser neuen Aufnahme.
Wir haben den Todesstoß ja gerade gehört auch.
Lässt sich denn noch was zugunsten der Aufnahme sagen? Also zum Orchester, dass das Orchester dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia die Leitung hat, Daniel Harding?
Also da wären wir gerade in den richtigen geraten. Daniel Harding hat bislang überhaupt keine Neigungen zu Puccini erkennen lassen, erfüllt hier eigentlich nur die Pflicht im Rahmen seiner Cheffunktion beim Santa Cecilia Orchester in Rom. Er kehrt eigentlich runde Ecken und geht umso gröber, frontal auf die Sache zu, aber auch umso brachialer. Da gab es schon weit pointiertere Deutungen dieses Stückes, das ja nicht undifferenziert ist. An Victor de Sabata oder Karajan würde man da denken können, aber kann man hier eigentlich gar nicht denken. Im Übrigen gilt, so avanciert die Sänger heute auch auf Perfektion, getrimmt sind und ausgebildet werden, so groß die Stimmen geworden sind, es nützt alles nichts, wo es auf Deutung, auf Charakterisierungskunst und auch auf Differenzierungskunst bei einem Stück wie diesen ankommt. Genau das fehlt hier.
Jetzt kehren wir zum Schluss nochmal zu Jonathan Tettelmann zurück. Du hast ja einiges schon gesagt, aber ich würde dich doch noch mal bitten, dein Urteil in einem Wort zusammenzufassen.
Ganz einfach, das sind alles tolle Sänger und die Aufnahme ist trotzdem fast ein Debakel. Gegen die Persönlichkeiten in der Schallplattengeschichte dieses Werkes kann man hier nicht ankommen, in keine der Positionen. Die Aufnahme bleibt einfach unterer Durchschnitt.
Trotzdem hören wir jetzt noch ein letztes Stück. Was denn?
Und was denn? Eluceva le stelle aus dem dritten Akt, Cavaradossi, Jonathan Tettelmann.
Fra le braccia
So, ciao. Hier, da geht Kallis Kaiser aus dem Studio. Sie hören ihn vielleicht noch. Er hat uns gerade diese neue Aufnahme der Tosca von Puccini vorgestellt mit dem Tenor Jonathan Tittelman. Und wie er es gefunden hat, das hat er uns erzählt. Und das können Sie auch nochmal nachhören, falls Sie es verpasst haben sollten und wissen möchten, auf radio3.de. Klingt noch aus, das Schneeglöckchen von Peter Tschaikowski aus seinen 4 Jahreszeiten für Klavier. Das war der Pianist Olli Mustonen. 12:30 haben wir es, 12:30 Uhr.
Radio 3, Kultur kompakt.
Und Franziska Walser beginnt mit den bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die haben offenbar viele Fälle, da haben offenbar in vielen Fällen die Erben von NS-Raubkunst, die sich in ihrem Bestand befindet, nicht informiert. Und jetzt zieht der bayerische Kunstminister Markus Blume Konsequenzen.
Heute gab es eine Pressekonferenz und da wurde bekannt, dass der Generaldirektor der Staatsgemäldesammlungen Bernhard Marz seinen Posten räumen muss. Nachfolger wird ab sofort interimsmäßig der ehemalige Münchner Kulturreferent Anton Biebel. Und der soll dann, so wurde es heute formuliert, das Schiff wieder auf Kurs bringen und außerdem soll es eine interne Untersuchung geben. Damit reagieren die Staatsgemäldesammlungen, zu denen gehören zum Beispiel auch die Münchner Pinakotheken, auf Missstände, die die Süddeutsche Zeitung öffentlich gemacht hat im Februar. Die Zeitung hatte Zugang zu einer internen Raubkunstdatenbank und hat da Berichte zu rund 200 möglichen NS-Raubkunstwerken gefunden. Diese seien nach der sogenannten Provenienzampel als rot klassifiziert, schreibt die Zeitung. Das heißt, es handelt sich mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit um NS-Raubkunst. Und 8 dieser rot eingestuften Werke stammen aus der Sammlung des jüdischen Kunsthändlers Alfred Flechtheim. Dessen Erben fordern schon seit Jahren die Werke zurück. Und die Staatsgemäldesammlung hat immer gesagt, nee, die sind rechtmäßig in unserem Besitz. Da geht es um richtig teure Kunstwerke, unter anderem um Gemälde von Max Beckmann, um eins von Paul Klee und eine Büste von Pablo Picasso.
Vor einer Stunde haben wir hier über den Kartenverkäufer Eventim und seine fragwürdigen Ticketversicherungen gesprochen. Und jetzt, Franziska, lieferst du uns einen guten Grund, trotzdem auf diese Seite zu gehen. Die Band Kraftwerk, die hat eine große Europa- und Deutschland-Tournee angekündigt.
Es hilft ja nichts, ne? Die sind einfach so marktbeherrschend. Die Elektropioniere Kraftwerk sind ja bekannt für Hits wie Autobahn oder Radioaktivität und die sind gerade auf einer ausgedehnten Tour durch die USA aktuell. Die haben da nämlich auch eine große Fangemeinde. Die New York Times hat Kraftwerk einmal in einer Würdigung als die Beatles der elektronischen Tanzmusik beschrieben, wobei die Bühnenshows von Kraftwerk eher statisch sind, weniger Tanzmusik. Also die vier Musiker stehen da immer hinter so beleuchteten Synthesizern bzw. Sequencern und manchmal wippen sie mit den Fuß. Also es ist sehr gelenkschonend. Das kommt vielleicht auch den Gründungsmitgliedern entgegen. Ralf Hütter und Florenz Schneider gehen schon beide auf die 80 zu. Für die Deutschlandtour sind Auftritte in 13 Städten geplant. Auftakt ist am 11. November in Nürnberg. Seit heute um 10 Uhr läuft der Vorverkauf. Leider sind die Tickets für Berlin am 9. Dezember schon weg, aber es gibt noch Tickets in Leipzig und in Chemnitz, wenn man schnell ist.
Der neue Roman von Antje Ravik-Strubel führt mitten hinein in die Kultur- und Medienszene von Berlin. Der Einfluss der Fasane, so heißt der Roman. Und wir präsentieren das Buch und seine Autorin bei uns im RBB. Und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, können dabei sein.
Und zwar in unserer Literatursendung Orte und Worte, die wir heute in unserer Dachlounge Studio 14 aufzeichnen. Es geht um Antje Ravik-Strubels neuen Roman, um die Feuilleton-Chefin namens Hella Kahl. Die leitet eine große Tageszeitung und sie erfährt, dass sich ein Berliner Theaterintendant umgebracht hat. Das wirft sie komplett aus der Bahn, denn zuvor gab es einen Artikel in ihrer Zeitung, der wurde überschrieben mit Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung, hat also diesen Intendanten in Verruf gebracht. Und jetzt steht die Frage im Raum, ist sie, die Feuilleton-Chefin, vielleicht Mitursacherin, Verursacherin von seinem Tod?
Der Einfluss der Fasane ist ein sehr heiteres, ironisch, spöttisches Buch. Und diese Frau, Hella, ist eine sehr ambivalente Figur. Denn sie ist eine Frau, die sich in dieser ganzen Cancel-Kultur-Debatte und der MeToo-Debatte immer eher auf die Seite der Männer geschlagen hat bisher und nun eben diesen Intendanten eigentlich auch nur zu Fall gebracht hat aus persönlichen Gründen.
So sieht es und liest es unsere RBB-Literaturkritikerin Nadine Kreuzsaler. Die hat das neue Buch von Antje Ravik-Strubel besprochen und sie stellt es auch vor. Heute Abend bei Orte und Worte, Lesung und Gespräch zwischen Nadine Kreuzsaler und Antje Ravik-Strubel. Um 18 Uhr geht's los in unserer Dachlounge in der Masurenallee und Sie können gratis dabei sein. Sie können sich auf der Internetseite einfach anmelden.
Und die nächste Ausgabe von Kulturkompakt kommt um 16.30 Uhr.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Zwei politische Systeme durch eine Spionagegeschichte miteinander verwoben. Am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Wettlauf. Die Entwicklung der Atombombe. Atemberaubend erzählt. Aus der Perspektive eines Mannes, der zwischen Schuld, Liebe und Hoffnung steht. Atom. Die Radio 3 Buchpremiere des neuen Romans von Steffen Kopetzky. Gelesen von Christian Berkel. Steffen Kopetzky im Gespräch mit Gesa Ufer. Atom. Historisch, spannend, packend. Buchpremiere. Morgen um 20 Uhr im kleinen Sendesaal des RBB. Tickets gibt's auf radio3.de. Wir übertragen auch live Radio 3. Wie es euch gefällt.
Thank you.
Und die Academy of St. Martin in the Fields mit dem ersten Satz aus einer B-Dur-Sinfonie von William Boyce war das. 12.41 Uhr. Sie sind bei Radio 3. Die Junge Deutsche Philharmonie besteht seit 50 Jahren. Das ist ein Orchester aus Studierenden der Musikhochschulen in Deutschland. Und seit seiner Gründung spielt das Orchester auf hohem Niveau und mit den höchsten Ansprüchen. Außerdem, das Orchester verwaltet sich selbst. Viele große Namen des Musiklebens sind als Studierende in der Jungen Deutschen Philharmonie gewesen und jetzt sind sie auf Jubiläumstournee. Circles, so heißt die Tour. Heute gastiert das Orchester in der Philharmonie in Berlin und was sie sich für die Junge Deutsche Philharmonie für die Zukunft wünschen und für jetzt, davon geben sie jetzt hier selbst einen Eindruck, eingefangen in Wort und mit Musik von Ravel. Die Junge Deutsche Philharmonie spielt unter Leitung von Jonathan Nott hier.
Mitspielen dürfen Musikstudierende zwischen 18 und 28 Jahren, die an einer deutschsprachigen Musikhochschule ihr Instrument studieren und die ein Probespiel bei uns gewinnen. Wir machen zwei Probespiele im Jahr, in der Regel im Juni und im November, Dezember. Und jedes Jahr spielen etwa 500 Musikerinnen und Musiker bei uns vor und etwa 10-15% davon werden aufgenommen. Also so 40-60 Personen. Ähnlich viele verlassen uns jedes Jahr auch wieder, weil sie dann in ein Berufsorchester gehen, weil sie eine feste Stelle annehmen oder die Altersgrenze überschritten haben. Dann müssen sie nämlich raus.
Die Projekte liegen eigentlich immer in den Semesterferien oder in vorlesungsfreien Zeiten, weswegen das eigentlich gut möglich macht, mit dem Studium zu verbinden. Und man muss nicht jede Arbeitsphase mitmachen im Jahr. Und dann macht man halt die nächste Arbeitsphase wieder mit. Und so kann man sich das dann so zurechtlegen, dass das auch mit dem Studium klappt.
Für jede Arbeitsphase, davon gibt es drei große im Jahr, kommt das Orchester zusammen, meistens an einer Musikakademie, um dort das neue Programm einzustudieren. Und ich bin dort also hingekommen, um zum ersten Mal auch das Orchester in dieser Zusammensetzung zu sehen. Ich komme in den Probenraum, der Dirigent war noch nicht da. Und anstatt auf den Dirigenten zu warten, hat das Orchester angesetzt und hat Bachs R gespielt. Das war Bestandteil des Programms, ohne Dirigent. Die Fenster standen offen, es war Sommer. Und die Musikerinnen und Musiker machen Musik zusammen und warten aber nicht auf die Ansage eines Dirigenten. Und das ist vielleicht so stellvertretend für das, was die Junge Deutsche Philharmonie macht und das, was mich da so begeistert. Ich wünsche ihm eine Beharrlichkeit bei den demokratischen Prozessen. Das ist in unserer Zeit, glaube ich, ganz besonders wichtig. Ich wünsche Aufmerksamkeit vom Publikum, wünsche mir Wohlwollen von den Kolleginnen und Kollegen, wünsche mir enge Zusammenarbeiten und Kooperationen mit neuen Partnern, mit alten Partnern und eine große Lebendigkeit und dass wir gemeinsam unsere Leidenschaft für die Musik auch so weitergeben können und vermitteln können.
Ich würde es kurz fassen und sagen, ich wünsche dem Ensemble mindestens 50 weitere erfolgreiche Jahre.
Und die Junge Deutsche Philharmonie wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Auf Radio 3 waren der Geschäftsführer Maximilian von Aulock und der Geiger Achim Kamara vom Programmausschuss zu Gast und haben über die Junge Deutsche Philharmonie gesprochen. Und was sie alles gesagt haben, ausführlich, das können Sie auch nochmal nachhören, wenn Sie möchten, auf radio3.de. Und die Junge Deutsche Philharmonie ist, ich habe es schon erwähnt, gerade auf Jubiläumstour, gastiert heute Abend in der Berliner Philharmonie unter der Leitung des in Berlin lebenden US-amerikanischen Dirigenten Roderick Cox. Da stehen neben Stravinskys Le Sacre du Printemps auch Missy Mazzolis Sinfonia auf dem Programm und Luciano Berius Sinfonia für 18 Stimmen und Orchester. Und da tritt dann auch der Rias Kammerchor mit auf. Heute Abend um 20 Uhr in der Berliner Philharmonie im großen Saal. Die Karten kosten 11 Euro bis 35 Euro und es gibt auch noch welche. Begeisterten Applaus haben wir auch aufgenommen, als wir damals am 19. November 2017 in der Berliner Philharmonie mit dabei waren von Radio 3 und das Konzert von Antonello Mannacorda mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin aufgenommen haben. Da und dem Pianisten Piotr Andrzejewski. Die haben hier zusammen den dritten Satz aus dem Klavierkonzert A-Moll von Robert Schumann gespielt.
Max liebt die Tochter des Erbfürsters, Agathe. Doch Hochzeit gibt's nur, wenn Max ein genialer Probeschuss gelingt. Ein ziemliches Handicap. Ein Trick muss her. Die magischen Freikugeln treffen jedes Ziel. Nur sind sie auch Teufelszeug. Webers romantische Oper Der Freischütz. Liebe, Magie und sogar ein Happy End. Die Musik hinreißend. Das Abenteuer in der Wolfsschlucht ist jetzt in den Konzertsaal verlegt. Antonello Mannacorda dirigiert ein herausragendes Sängerensemble, den RIAS Kammerchor Berlin und die Kammerakademie Potsdam. Der Freischütz in einer konzertanten Aufführung am 28. April im Nikolaisaal Potsdam und am 5. Mai in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In der Innenstadt von Frankfurt Oder ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Mehr als 2000 Anwohner mussten deshalb ihre Wohnungen im Gebiet halbe Stadt verlassen. Solange die Bombe nicht abtransportiert ist, wird der Sperrkreis aber noch nicht wieder aufgehoben. Von der Evakuierung sind auch ein Ärztehaus, Supermärkte, das Theater Kleistforum und ein Mehrgenerationenhaus betroffen. Mehrere Straßen sind gesperrt. Die 250 Kilogramm schwere Splitterbombe ist vorgestern bei Bauarbeiten entdeckt worden. Die Polizei hat im vergangenen Jahr mehr Gewalttaten erfasst als im Jahr davor. Die Zahl der Fälle ist laut polizeilicher Kriminalstatistik um 1,5% gestiegen. Damit haben die erfassten Gewalttaten einen neuen Höchststand seit dem Jahr 2010 erreicht. Gut 217.000 Fälle. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Auffällig, die Zahl der tatverdächtigen Kinder ist gestiegen um 11%. Der Chef des Bundeskriminalamts Münch spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung. Auch haben die Behörden mehr ausländische Tatverdächtige bei Gewalttaten erfasst, ein Plus von 7,5%. Die Macher der Statistik weisen aber darauf hin, dass auch der Anteil an Ausländern in der Bevölkerung gewachsen ist. Bundesinnenministerin Faeser kündigt an, null Toleranz bei Gewaltdelikten. Wer sich als Ausländer nicht an die Regeln halte, müsse gehen. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der registrierten Sexualstraftaten um 9,3%. Die Innenministerin hält es für möglich, dass Frauen inzwischen häufiger Anzeige erstatten, daher mehr Fälle erfasst werden.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner dringt darauf, die Ringbahnbrücke der A100 so schnell wie möglich neu zu bauen. Im RBB 24 Inforadio hat er es begrüßt, dass der Bund gestern zugesagt hat, dafür 150 Millionen Euro bereitzustellen. Jetzt müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, betonte Wegner.
Meine Erwartungshaltung ist, dass wir hier wirklich alle Instrumente ziehen, dass die Baumaßnahmen nach Möglichkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen, dass wir schnellstmöglich den Verkehrsfluss wieder sichern. Das geht leider nicht in wenigen Wochen und auch nicht in wenigen Monaten. 2 Jahre wäre eine gute Zeit eigentlich, obwohl das auch schon ganz schön eine Belastung bedeutet, 2 Jahre.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Die Brücke ist seit rund 2 Wochen wegen